Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Mit den Psychologen und Gesellschaftsforschern Thomas Ebenfeld und Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Präsentiert von Medienexperte Marcel Becker.
Ich möchte mit einem Dankeschön an euch beide anfangen. Ihr hattet ja in der letzten Folge das Thema Longevity mitgebracht und seitdem, danke Jungs, bekomme ich ständig bei Instagram irgendwelche Produkte und Tipps angezeigt für Longevity. Ich weiß, es ist natürlich letztendlich besser als Treppenlifte, die man ja auch ab und zu bei Instagram sieht. Aber trotzdem, ich kann es aktuell nicht stoppen. Also vielen Dank dafür.
Ja, Marcel, vielleicht hast du zu selten die Cookies abgelehnt bei deinen Surfaktionen.
Kann sein. Aber es sind auch ein paar interessante Geschichten tatsächlich dabei. Auf die hätte ich natürlich niemals geachtet, wenn ihr uns nicht beim letzten Mal so auf dieses Thema gebracht hättet. Also zum Beispiel, was haltet dir von Vitamininfusionen, die werden einfach nach Hause geliefert. Du musst dir dann allerdings selbst eine Nadel in den Arm setzen, also da bin ich jetzt persönlich schon raus, aber Kostenpunkt 300 bis über 1500 Euro pro Anwendung, also die Sachen sind auch wirklich teuer. Oder Blut- und Biomarkeranalysen, da könnt ihr euer biologisches Alter messen oder bestimmt, wenn ihr das überhaupt wollt. Im Abo-Modell gibt es das für rund 400 Euro pro Monat, habe ich nochmal nachgeguckt. Also falls ihr noch was optimieren wollt, Jungs, legt los. Ist da was für euch dabei? Nee, jetzt mal im Ernst, das ist natürlich alles auch ein bisschen Quatsch, finde ich. Ist das wirklich so angesagt oder gleiten wir alle in den Wahnsinn?
Ja, also dafür gibt's schon spitze Zielgruppen. Das ist halt, wir haben es ja letztens beschrieben, es ist eine neue Religion und für eine Religion opfert man viel. Ich habe tatsächlich auch schon mal bei einem Infekt Vitamininfusionen gemacht und so weiter. Aber das ist natürlich jetzt die Steigerung, das Intravenöse ist immer noch mal ein stärkerer Eingriff als Pillen und dann steigt auch der Glaube daran, etwas zu tun. Und wir hatten ja gesagt, der Körper ist ein Selbstbehandlungsmedium. Gerade in Zeiten der Krise muss man dann immer noch eine Schippe drauflegen, um dann auch die Selbstwirksamkeit zu verspüren.
Das mit dem Intravenösen haben die Leute halt gelernt. Eine Pille wirkt weniger, als wenn man tatsächlich eine Spritze und bei dem gleichen Wirkstoff. Der Glauben wird gesteigert durch intravenös.
Könntet ihr euch beide selber sowas spritzen?
Na, ich mag keine Spritzen. Also ich gucke auch immer weg. Ich bin ein bisschen ein Wimp, also nein.
Also ihr seid genau solche Mädchen wie ich. Ich kann das auch nicht. Für mich ist das das Schlimmste. Okay, das war ein ganz kurzer Rückblick auf das, was wir in der letzten Folge hatten. Wie gesagt, bin nur drauf gekommen, weil es jetzt ständig bei mir aufploppt. Vielleicht ist das mit den anderen Themen, die wir heute haben, ähnlich. Lasst uns gleich mal zum ersten Thema kommen. Und an dem kommt man wirklich im Moment nicht vorbei.
Der Mensch. Der Mensch.
Lasst uns mal ein bisschen Stimmung reinbringen hier in die Bude. Was hat Christian Ulmen, aha, das Thema, da ist es, was hat Christian Ulmen mit Tiger Woods und Kanye West gemeinsam?
Der gehört halt zu der Reihe der Promis, die über harte Fehltritte in die Debatte geraten und ja, so in dem Kontext können die sich retten, auch mit ihrem Image sehr stark in Schlingern geraten. Bei Christian Ulmen ist vielleicht der Zug sogar für immer abgefahren.
Ja, was halt nochmal, das ist jetzt hier näher. In Deutschland sind wir näher an Christian Ulmen als Tiger Woods. Das sehen wir noch so aus der Distanz. Ne? Gucken wir auf die US-amerikanischen Sport-Megastars oder die großen Rapper. Und wir sind nochmal in einer sehr erregten Zeit. Man merkt ja auch, das Thema beschäftigt jetzt seit 2 Wochen die Frauen, die Männer. Großer Aufreger.
Aber eure Einschätzung dazu, ihr habt ja mit vielen Firmen auch zu tun. Wenn eine Firma zu euch kommt und sagt, wir haben überlegt, den und den, den würden wir jetzt gerne als Testimonial nehmen. Was sagt ihr denen dann? Ratet ihr ihnen zu oder sagt ihr, lasst bloß die Finger davon?
Ganz grundsätzlich hat das nach wie vor Potenzial, Promis als Testimonials einzusetzen, weil Promis sind Projektionsflächen für die Sehnsüchte, die wir so alle haben. Also diese Erfolgsmaschinen wie diese Sportsuperstar, denkt man Roger Federer oder eben auch Tiger Woods, das ist schon für die Konsumenten spannend, mit einer Marke auch ein Stück weit von diesem Image einzukaufen.
Wir haben ganz häufig die Fragestellung, können wir diesen oder jenen Promi nehmen? Gerade bin ich aktuell in 2 Projekten. Und man muss natürlich aufpassen, wenn der Promi jetzt nur Ersatz ist für eine Ideenlosigkeit, weil ich nicht weiß, wie ich die Marke weiterentwickle oder die entsprechende Story habe, ist das gefährlich. Man muss ganz genau gucken, passt der Promi in die Kultur, passt der überhaupt in die Kategorie, passt der auch zur Marke? Das prüfen wir dann relativ genau. Also man kauft sich ja nicht nur Reichweite ein, auch so eine Rollenenergie letztlich, also archetypische Grundformen, die auf die Marke letztlich abstrahlen sollen. Und das hat dann auch immer eine entsprechende Fallhöhe.
Die Marke, die können sich mit den Images der Promis auch anreichern. Also nehmen wir mal so ein sehr erfolgreiches Beispiel von Roger Federer und Rolex. Rolex ist ja immer das Logo mit der Krone, also ist der König des Tennis, und die Königin der Uhren kommen hier zusammen, und das geht dann auch wirklich jahrelang in so einer gegenseitigen Verstärkung gut. Jetzt gibt's aber auch Gegenbeispiele, Kanye West und Adidas. Da hat Kanye West sicherlich auch so ein Stück weit dieses Paradiesvogel-Image, hat auch die ein bisschen biedere Marke Adidas interessanter gemacht, mit so einer Schräge, mit so Rapper-Exzessen und so. Aber als der dann anfing, offen antisemitisch mit Hakenkreuz und so weiter rumzulaufen, da musste Adidas sich natürlich ganz schnell davon verabschieden und hatte auch erstmal einen kleinen Imageschaden.
Aber weil ihr gerade gesagt habt, das muss man sich wirklich gut überlegen, und man spielt das ja dann auch bis zum Ende durch. Roger Federer Rolex oder Roger Federer Nike jetzt, weil wir gerade über den Tennisspieler gesprochen haben. Okay, verstehe ich. Aber wenn ich jetzt nach Deutschland gucke, weil ihr es ja vorhin auch nochmal auf Deutschland bezogen habt, Michael Ballack und ab in den Urlaub. Ich glaube einfach nicht, dass Michael Ballack bei Ab in den Urlaub seinen Urlaub bucht. Und ich glaube auch nicht, aktuell sehe ich gerade die Plakate, dass Julian Nagelsmann, unser Bundestrainer, an der Kasse die Lidl-App zeigt. Ich glaube nicht mal, dass der bei Lidl einkauft. Ich finde, das ist doch so offensichtlich, also von meiner Warte aus, Quatsch.
Marcel, da können wir aber sagen, hier als Psychologen sehen wir da regelmäßig, vordergründig ist das so, man glaubt das nicht. Aber ja, auf einer unbewussten Ebene wirkt sowas. Weil das ist doch eine schöne Fantasie, wenn du zu Lidl an die Kasse gehst und du würdest den Julian Nagelsmann treffen. Und ja, Werbung hat so ein Stück weit dieses Wunscherfüllungsthema. Also das zeigt ja auch die Marke, ne? Die kann sich auch so ein Promi leisten. Die können die da auch zu bringen, dass die sich an die Kasse stellen. Und insgesamt wirkt da mehr, als man sich denkt. So vordergründig gesehen.
Ja, aber problematisch ist, wenn es die Promis völlig austauschbar sind. Damals war, glaube ich, so der Beckenbauer ein ganz beliebtes Promi-Testimonial. Dann hat er zuerst für E-Plus und dann ist dann schon Weihnachten damals und dann war dann irgendwie O2. Dann war da so ein Reigen und Wechsel, kriegt man es nicht zugehauen. Man muss es schon pflegen. Es muss auch natürlich eine glückliche Fügung sein und es muss natürlich, so ein Star muss auch zu einer Marke passen. So ein Klopp damals mit dem Bier, das war natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, der trinkt ja auch ganz gerne mal nach einem Sieg dann ein Bierchen oder so.
Ja, passt.
Aber wenn dann so der Bohlen dann, ich weiß nicht, der hat doch mal so eine Latte gegen den Kopf bekommen für eine Unfallversicherung, ist immer die Frage, ob das glaubwürdig ist. Muss man dann genau gucken, ob es passt. Manchmal kann es glücklich sein und manchmal passt es halt nicht. Also wir empfehlen aber den Marken natürlich immer, pflegt die Marke, achtet auf die Markenwerte, und wenn das Mehrwert hat, ist gut. Wenn es nur so ein Substitut ist für Ideenlosigkeit, raten wir immer davon ab.
Aber was macht denn eine Marke, wenn es tatsächlich schief geht? Also ich verbinde das mal mit einem Fall, der mir positiv aufgefallen ist. Johnny Depp war ja eigentlich ein gefallener Star, ne, mit dem Prozess mit seiner Ex. Und trotzdem hat Dior am Ende zu ihm gehalten. Ich meine, das hätten sich Andreas Türk und Jörg Kachelmann in Deutschland sicherlich auch gewünscht. Die sogar vor Gericht, ich glaube, sie sind freigesprochen worden, aber ich habe sie in ihren alten Jobs nie wieder gesehen. Was ratet ihr dann einer Firma, die so ein Problem mit einem Promi hat? Was machen die dann?
Das ist eine ganz spezifische Frage, die sich dann stellt bei Johnny Depp. War es vielleicht auch so, dass die Produktkategorie Parfums, also irgendwie so einen besonderen Charakter zu haben, anders zu sein, dass das mehr Spielraum gibt als vielleicht andere Produktkategorien? Also wenn du jetzt für eine Versicherung geworben hätte, dann wäre dieses Unseriöse. Also es sind ganz speziell immer diese Mischung von Produktkategorie, Marke, dem tatsächlichen Fehltritt. Es gab ja auch viele, die sich mit Johnny Depp da solidarisiert haben. Der war von der Fallhöhe ja gar nicht ganz unten mit der Sache. Also insofern ganz schwierig, das pauschal zu sagen. Es geht immer um den Einzelfall.
Genau, es kommt tatsächlich auf die Kategorie an. Bei Düften hast du Spielbreiten und so, und da geht es ja auch um Annäherung, um Inszenierung von, weiß ich nicht, Nähe, Distanz, da kann auch mal was Verruchtes sein oder so. Das ist da im Bereich des Erlaubten, ne? Also wann trägt man die Düfte auf, auch beim Ausgehen, ne, in Clubs und so. Da geht das. Und der Johnny Depp hat natürlich auch schon mal so ein Image des Outlaws gehabt, des Rebellen, ne, der tätowiert mit Ketten. Und wenn das jetzt bei Versicherungen, bei Bankingprodukten, bei cleanen Themen, bei Familienthemen hast, da ist das extrem kipplig. Aber ganz konkret, was empfehlen wir? Testimonien nie als alleiniger Träger, Plan B mitdenken und dann auch so ein neues Narrativ ermöglichen, wenn da was in die Hose gehen sollte.
zum Schluss für dieses Thema. Ich hänge das jetzt einfach mal ran. Also bitte nicht als Manifest jetzt missverstehen, was ich sage. Aber ich finde es sehr, sehr schräg, was gerade in der Presse passiert. Wir können und wollen den Fall Christian Ulm ja nicht inhaltlich beurteilen. Steht uns wahrscheinlich auch nicht zu. Wir können es auch gar nicht beurteilen. Aber was in der Presse an Vorverurteilung stattfindet. Und ich dachte immer, das hohe Gut der Unschuldsvermutung wäre ein fundamentales Rechtsprinzip in Deutschland. Eigentlich. Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, hat neulich im Podcast Hotel Matze das so benannt nach dem Motto Empörung vor Kenntnis aller Tatsachen. Das kann einen doch wahnsinnig machen, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, ob Herr Ulmen schuldig ist oder nicht, aber eigentlich gilt doch das Unschuldsprinzip.
Das ist enorm aufgeheizt. Wir haben da Interviews zu gemacht. Da geht es um gesellschaftliche, heftige Auseinandersetzungen. Da geht es um feministische Themen. Da geht es um Männerbilder und so weiter. Da ist so viel Erregung und Aufgestautes. Und ich finde, es zeigt hier Gesamtproblem, dass wir gesamtgesellschaftlich verlernt haben, Ambivalenzen auszuhalten. Also das wirklich mal auszuhalten, diese Debatte. Es geht um ganz schnelle Festlegung, ganz schnelles Schwarz und Weiß. Es gibt auf der einen Seite die Männer, die sich ganz, ganz früh distanzieren und sich quasi auf die Seite der Guten schlagen. Andere, die das vielleicht abwiegeln und nicht wirklich ernst nehmen. Und der ganze Bereich hat halt so ein riesen Shitstorm-Potenzial, dass sich da viele vielleicht auch gar nicht trauen, da so richtig reinzugehen.
Das Gesellschaftspsychogramm.
Thomas und Dirk, beim nächsten Thema habe ich ein bisschen Puls. Ich erkläre euch auch warum. Der Grund ist diese aktuelle Diskussion um die hohen Benzinpreise. Die empfinde ich zum Teil als fragwürdig. Also nicht, dass ich auch die Benzinpreise zu hoch finde. Ich persönlich, ich tanke sehr gern für mein Auto. Aber es ist wirklich der helle Wahnsinn. Trotzdem, uns wird seit Jahren gesagt, der Benzinpreis muss steigen. Stichwort CO2-Bepreisung, Klimaschutz und so. Und jetzt steigt der Benzinpreis und plötzlich sagen alle, der Staat muss eingreifen. Ich find's zumindest schräg.
Ja, in der Tat erleben wir das auch so. Die Klimaziele gehen eigentlich in die Richtung, dass der Verkehrssektor deutlich CO2 einsparen sollte. Deswegen dieser Wunsch über CO2-Preiserhöhung, letztlich Spritpreiserhöhung, das auch zu regulieren. Aber wenn das dann tatsächlich umgesetzt wird, da ist den Autofahrern auch in angespannter ökonomischer Lage natürlich auch das Hemd näher als der Rock und dann kommt es doch wie eine Katastrophe rüber.
Aber auch noch zu deiner Frage. Ich glaube nicht an die Wirkung der Staatseingriffe. Am Ende verpufft es. Wir haben es beim Tankrabatt gesehen. Das war für die Konzerne. Das ist meines Erachtens jetzt wieder ein populistischer Impuls, um irgendwie Wählerwohlwollen zu gewinnen. Aber vielleicht nochmal eine Sache. Der Benzinpreis ist in Deutschland nicht nur ein Preis, er ist immer auch ein Symbol. Der steht für so eine Alltagssouveränität. Komme ich da hin? Ne? Ich bin nicht abhängig. Und somit wird dieser Schmerz über diesen hohen Preis auch immer erlebt wie so eine Kränkung. Und so nach dem Motto, jetzt werde ich überfordert, jetzt werde ich abkassiert. Das spielt immer mit eine Rolle.
Ist das denn jetzt aber tatsächlich schon zu beobachten, dass es konkrete Auswirkungen gibt? Tanken die Deutschen weniger oder umgekehrt gesagt, gibt es einfach jetzt auch deutlich mehr E-Autos?
Wir sehen schon, höhere Spritpreise dämpfen Autofahren tendenziell, aber kurzfristig und weniger stark, als man denkt. Das liegt daran, viele passen eher an, wie sie fahren, also bündeln das Fahren effizienter oder weniger dieses nice to have. Es gibt natürlich die Unterschiede zwischen den Pendlern und den Freizeitfahrern, aber ob das jetzt das Fahren dämpft, hängt natürlich immer auch davon ab, wie die Alternativen sind, der ÖPNV, Bahn, Flug etc. und so weiter. Also es dämpft es, aber nicht so stark.
Und Marcel, du hattest ja das Thema E-Autos angesprochen, was zuletzt so auch so einen deutlichen Dämpfer hatte, weil bei der Ladeinfrastruktur und den langen Ladezeiten für viele das auch noch eine Einschränkung ist, sich darauf einzulassen. Das ist schon sehr naheliegend, wenn die Spritpreise oben bleiben und jetzt auch neue Modelle kommen, die was günstiger sind, dass das E-Auto nochmal dieses Frühjahr, Frühjahr ist ja so die Zeit, wo die neuen Autos gekauft werden, nochmal so ein paar Prozente extra zulegen wird.
Was glaubt ihr denn aber, damit das E-Auto, ich sag jetzt mal, den richtigen Durchbruch schafft in Deutschland? Was müsste denn dann noch passieren oder was müsste in den Köpfen der Menschen als Botschaft tatsächlich fest ankommen? Heutzutage haben ja viele immer noch, sag ich mal, vielleicht das Vorurteil, ich kann es gar nicht beurteilen, es gibt zu wenig Ladesäulen oder aber die Reichweite ist nicht groß genug. Das höre ich immer, zumindest von Leuten, die sich gegen ein E-Auto entscheiden.
Also das E-Auto ist natürlich am praktischsten für die Hausbesitzer in den Vorstädten. Da haben die die Möglichkeit, ihre eigene Ladesäule zu montieren, haben die womöglich Solar auf dem Dach, was das Autofahren dann phasenweise fast kostenlos macht, wenn man es mit der Sonne tankt. Also das sind dann die idealen Voraussetzungen, die sind sehr im Vorteil. Aber du lebst ja in Hamburg und du kennst das in der Innenstadt. Ja. Wenn man sich da vorstellt, die ganzen Blechler liegen da, die müssen jetzt da irgendwo sich das Laden zu organisieren. Das ist schon deutlich unkomfortabler. Und das sind Schritte, die nächste Generation der Batterien, wo das Tanken dann in 5 Minuten geht, von 20% auf 80%. Auch sinkende Preise für die Fahrzeuge. Das werden so die Stellschrauben sein, die eine immer stärkere Popularität schaffen. Und da sind wir noch nicht, das wird jetzt so ein Prozess von 3 bis 5 Jahren sein, wo wir da eine andere Debatte haben.
Der Gamechanger wird das schnelle Laden sein, die Kapazitäten. Also wir hören auch manchmal diese Horrorgeschichten. Ich erinnere noch, da waren dann irgendwie eine Familie im Winterurlaub mit einem, mit kurz vor Scheidung, meinten die. Also das war schlimm. Alle 100 Kilometer, es war irgendwie kalt und die Batterie hat nicht. Und das ist schon schwierig. Also es gibt ja viele, die das dann vielleicht in einem beruflichen Kontext steuerlich gefördert nutzen und dann aber im Privaten für Urlaubsfahrten dann auch auf einen alten Diesel oder so zurückgreifen. Also Haupthemmnis ist immer noch die Batteriekapazität und die Ladezeit.
Und die hohen Preise. Also VW hat ja, also die deutschen Marken haben ja bislang fast nichts im Angebot unter 35.000. Das heißt eigentlich, wo auch die Elektromobilität einen Vorteil hat bei denen, Menschen, die eigentlich sich vornehmlich 80-90% im Stadtverkehr bewegen, da gibt's noch nicht so die Angebote. Die chinesischen Fahrzeuge, die sind im Moment noch aus dem Markt rausgeblockt. Das wird aber sich auch ändern über lange Sicht, wenn die anfangen, in Europa die Fertigung aufzunehmen. Und die deutschen Volumenhersteller werden da auch nochmal kommen.
Weil ihr gerade die Chinesen anspricht, ist es denn, ich sage jetzt mal dem deutschen Autofan, der sich für ein E-Auto interessiert, ist das dem an sich am Ende egal, ob es ein Tesla ist, ob es ein Chinese ist oder ob es ein deutsches Auto ist? Weil die einfach sagen, Hauptsache es ist billig.
Naja, die chinesischen Marken, die haben halt noch einen Weg, bis die sich auch vom Image her und dem Gefühl, das ist was Solides, etabliert haben. Das war in früheren Wellen bei den Japanern und Koreanern auch so, als da so eine Marke wie Daewoo kam, hat auch erstmal jeder geguckt. Jetzt heißt das so BYD, was ist das? Das ist so ein Prozess auch von 2-3 Jahren Markt- und Markenetablierung und bis das so an den Nimbus von Mercedes, BMW und Audi ranreicht, ist es ein richtig langer Weg. Auf der anderen Seite erleben die Menschen schon, da haben die Chinesen es geschafft, die neuen innovativen Standards viel besser zu besetzen. Die sind bei den Batterien vorne, die sind bei dem Digitalen vorne. Also die digitalen Systeme sind da viel ausgereifter und VW muss das ja auch in China einkaufen, weil sie es selber auch lange Zeit nicht entwickelt gekriegt haben.
Dirk, was du sagst, aber ich glaube, dass die Chinesen das schneller schaffen werden, weil wir sehen ja, das Selbstbewusstsein so dieser Autonation ist ein bisschen angekratzt. Du hast natürlich immer noch die Fans, die sagen, ich will eine Premium-Marke, Audi, BMW, Mercedes und so, das Interior, das Luxury-Feeling und so, was die auch ausstrahlen. Aber die, die jetzt sagen, der Stellenwert, der Status, das ist nicht mehr mein zentrales Konsumobjekt, das Auto. Und die dazugreifen, die sehen halt, also die Chinesen haben halt mittlerweile echt schöne Designs, ne? Der Xiaomi, der kommen wird, oder auch ein XPeng oder ein Leapmotor. Wenn man den von hinten sieht, muss man schon sehr genau rangehen und die kopieren halt dann manchmal auch die schönen Linien von Porsche und so. Innen drin ist alles drin, vielleicht nicht so toll verarbeitet wie natürlich von der deutschen Ingenieurskunst und so. Aber ich glaube, dass der Weg dahin, dass du weißt, du kriegst da vielleicht für 40.000 Euro fast schon Oberklasse-Feeling, wo du sonst bei einer Premium-Marke, weiß ich, das Doppelte zahlst. Ich glaube, das wird schneller gehen als noch in der Zeit so der Verbrenner, so die Etablierung von Japanern oder Koreanern.
Das ist auch ganz klar ein Innovationsthema. Es geht nicht nur um die Elektrifizierung, sondern auch die Digitalisierung der Autos. Und da haben die deutschen Anbieter ganz klar Schwächen. Das ist dieses berühmte Over-the-Air-Update, was so ein Tester schon lange hat und die Chinesen auch lange hat. Da haben sich die deutschen Hersteller lange schwer getan. Da musste man immer extra zur Werkstatt fahren, um das neue Betriebssystem aufzuladen. Und das geht natürlich nicht. Die Deutschen haben diese Stärken im mechanischen Engineering, eben Spaltmaße, Dieselmotoren, die Wunder was leisten. Aber das ist natürlich eine Technologie, die in der Zukunft auch aus ökonomischen Gründen, nicht allein aus Klimaschutz und so weiter, aus ökonomischen Gründen 7000 Teile in einem Verbrennermotor, 70 Teile im Elektromotor. Das sind ja ganz einfache Zusammenhänge, dass sich diese Elektromobilität und Digitalisierung gepaart zusammen, dass sich das durchsetzen wird.
Trotzdem nochmal die Frage, du hast ja vorhin die Situation beschrieben, für wen aktuell so ein E-Auto vom Vorteil ist. Also Leute mit dem Haus, die vielleicht auch so laufen, da haben, ne, habe ich alles verstanden. Was wird denn aber mit den ganzen, ich sag mal in Anführungszeichen, armen Menschen passieren, die in irgendeinem Mehrfamilienhaus wohnen, wo es das alles theoretisch nicht gibt, oder wird es das irgendwann geben?
Richtig. Und das ist eines der Probleme ja auch gewesen, das E-Auto und die Teslas, das war nachher das Image für Auto für die reichen Leute. Und die reichen Leute, die zwängen der Durchschnittsbevölkerung, die es sich gar nicht leisten kann, das als neuen Standard auf. Und da hat dieses ganze Projekt, ja, Transformation zur E-Mobilität, einen ganz starken Image-Schaden vorweggetragen. Man hat da gar nicht dran gedacht, dass man da auch ganz andere Voraussetzungen schaffen muss, um eben auch die Leute in den Innenstädten für sowas zu begeistern, mitzunehmen. Das ist in China ganz anders gelaufen. In China hat man dann, wir machen dort ja auch Marktforschung, zentral die Tankstellennetze umgerüstet, dass dort immer Ladesäulen waren. Man hat da eben ganz anders investiert, auch in dem städtischen Bereich. Und da gibt es ein ganz anderes Image von E-Mobilität als in Deutschland.
Das Beste. Das Beste.
Thomas und Dirk, ich nenne euch jetzt mal zwei Gesichter, die im Moment überall auf Plakaten zu sehen sind. Mozi Mabuse, also ich sehe sie jedenfalls ständig, vielleicht auch, weil ich drauf achte. Und, musste ich sehr lachen, Horst Schlemmer. Einer, der Hör-zu zu Hause hat, beziehungsweise eine, die Hör-zu zu Hause hat. Warum funktioniert diese Kampagne eigentlich so gut? Die gibt's ja seit dem Start in 2013, und das ist ja ungewöhnlich für eine Kampagne, in unveränderter Form.
Es ist ein Werbe- und Medienphänomen. Es spielt natürlich mit einer Retro-Ästhetik, Retro-Nostalgie. Diese Kampagne vermittelt uns ein Stück der guten alten Zeit, schenkt uns Geborgenheit. Und das tut gut, gerade in so einer Zeit als Gegengewicht. Also es ist ja so, das kommt aus einer Zeit, bevor sich alles so in Twitter und TikTok-Reels aufgelöst hat. Und die Hör-zu ist damit so in der Kampagne, auch mit der Fotografie und der ganzen Ästhetik, so ein Entschleunigungsangebot, also aus einer Zeit vor den ganzen Streaming-Wellen.
Ja, der Punkt der Zeitreise, das spielt bei diesen Retro-Sachen immer eine Rolle. Das heißt, wenn man so eine Plakat sieht, dann ist man automatisch selber zurück in den 80ern, wo die Welt noch geordneter und schöner war und wo man sich gefreut hat auf den Samstagabend, wenn der Gottschall kommt. Der hatte ja auch ein Comeback nochmal zwischenzeitlich, so zumindest einmal im Jahr. Jetzt geht's gar nicht mehr, aber man hat so lange, wie es irgend ging, hat man den auch reaktiviert. Und in diese Kerbe scheint die Kampagne zu schlagen, dass man hier eben ein Stück weit auch Nostalgie beschwört, ein Stück weit halt auch die Marke wunderbar verankert, als die gehört in jeden Haushalt rein. Selbst Horst Schlemmer hat die zu Hause. Also ein Stück Inventar eines harmonischen Seelenlebens.
Der heimliche Star ist eigentlich dann nicht Horst Schlemmer, sondern es ist das Versprechen der Kontinuität. Das ist ja so eine Zuhause-Psychologie mit Ritualen, und das ist diese Stabilität, die da versprochen ist. Das ist das Eigentliche, was da wirkt und was bindet.
Ja, und daran erinnere ich mich natürlich auch total gut, früher meine Eltern. Also ich durfte dann irgendwann mit Kleingeld zum Kiosk gehen, und ich glaube, freitags kommt die raus oder kam früher raus. Und das war immer was ganz Besonderes, die Hör-zu zu kaufen. Es war wirklich was ganz, ganz Besonderes, weil es war ja auch die teurere Variante von den anderen Programmzeitschriften. Also es war immer auch ein bisschen was Edles, was man in der Hand hatte. Aber als wir uns auf dieses Thema jetzt vorbereitet haben, ich muss ehrlicherweise sagen, eigentlich bin ich eher überrascht, dass es die Hör-zu überhaupt noch gibt. Ich hätte gedacht, dass so eine Programmzeitschrift einfach völlig überflüssig ist heutzutage.
Also das ist das, was wir eben meinen. Es gibt ja noch viele, die auch linear schauen, die Älteren, die jetzt nicht jetzt nur in Streamingdiensten hängen. Und da ist das Übersicht über das, was da ist. Und die Hör zu war ja auch immer mehr als nur eine Programmübersicht. Das war ja auch immer ein bisschen Frauenzeitschrift, ein bisschen so ein Gesellschaftsblatt. Und ich glaube, dieses Versprechen von Vertrautheit, Geborgenheit und Kontinuität, das ist den Leuten das wert. Auch wenn es vielleicht gar nicht mehr so der Navigator für das lineare TV-Schauen ist.
Das ist für die Marke Hör zu sicher ganz wichtig, dass die auch die Transformation in die Jetztzeit dann schafft. Also es spricht ja auch nichts dagegen, dass die eben nicht nur einfach durch ARD, ZDF, RTL und ProSieben führen, sondern vielleicht auch sagen, was sind die Top-Netflix-Serien diesen Monat? Was ist neu auf Amazon und lohnenswert? Also das braucht ja auch Orientierung und Navigation. Und eigentlich können sie dieses Muster auch ganz gut auf die neue Streaming-Welt übertragen. Und da gibt's auch Ansätze schon zu. Und es ist ja dann auch oft ein Mischbetrieb. Das wird noch zum Teil linear geguckt, aber manche Abende sind dann die Netflix-Abende.
Wir sind ja ursprünglich auf das Thema gekommen, weil es um die Testimonials ging. Und mit Testimonials haben wir heute die Folge auch angefangen. Also Jutta Speidel habe ich auf Plakaten gesehen. Uschi Glas, Frank Elsner, Roland Kaiser. Das hat was mit Nostalgie zu tun, aber ist auch eigentlich eine sichere Nummer. Oder Skandale erwarte ich bei denen ja nicht.
Nein, da kommen keine Skandale. Das ist eine sichere Nummer.
Die Gefahr ist natürlich, dass das so ein bisschen zum Museum des deutschen Fernsehens wird. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter die sind, aber das könnte halt dann schon so bedenklich sein. Die Erneuerung bleibt da natürlich die Challenge. Aber ist doch schön, freuen wir uns doch auch über die Hör zu, dass die das schafft, eben noch so im Gespräch zu sein und so auch diesen Stabilitätsanker zu setzen.
Was an der Kampagne ja auch total schön ist, das ist ja wie so eine Porträtfotografie, als ob da so eine echte, ehrliche Fotografie, auch so eine Gegenwelt zu der KI-generierten und so. Das hat auch so was Nostalgisches. Also die handwerkliche Art der Kampagne unterstreicht das nochmal. Es könnte ja fast ein Bildband sein, ne? Mit deutschen Gegenwartstars.
Auf gut Deutsch, wenn die Hör zu euch fragen würde, ihr würdet sagen, macht mal weiter mit der Kampagne. Bloß nicht verändern.
Ja, also könnte ich schon machen.
Es hat zumindest einen gesellschaftsstabilisierenden Effekt, indem es diese Geborgenheit schenkt. Wir haben jetzt nicht genau untersucht, was es für die Hör zu macht und die Absatzzahlen, aber insgesamt hat die Kampagne viel Sympathie.
Man kann vielleicht einschränkend sagen, wenn die das jetzt natürlich jahrelang weitermachen, kriegt das irgendwann einen musealen Charakter. Also so Einblick so in die Fernsehgeschichte. Und da muss natürlich wie bei jeder Kampagne, aber es ist immer das Problem, wenn eine Kampagne gut läuft, wo findet man dann den Ausstieg, das nochmal neu zu machen?
Ja, und im nächsten Flight kommen dann die Kaulitz-Brüder und die Heidi Klum drauf.
Wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, machen wir aber nicht, meine Herren. Dirk und Thomas, euch beiden vielen Dank für die vielen Insights. Und im Kontrollraum, das wollen wir nicht vergessen, sagen wir auch Danke an Jochen und Luciano.
Ja, euch auch vielen Dank. Hat auch wieder mal viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Themen sind auch interessant für unsere Hörer.
Ja, und ich muss sagen, also bei mir sind mehrere Sachen heute auf jeden Fall hängen geblieben, über die ich nochmal nachdenken werde. Und speziell hebe ich jetzt nochmal hervor diese Geschichte, wie ihr uns erklärt habt, warum das mit dem E-Auto in China so gut funktioniert hat. Also wie die das tatsächlich angegangen sind. Das ist ja etwas, woraus wir nur lernen können. Also ein dickes Danke an euch beide, an alle Hörer, unter anderem auch an Thomas Läufer. Der hat uns geschrieben, interessanter Inhalt, gekonnt und abwechslungsreich präsentiert von den beiden renommierten Marktforschern. Der meint euch. Ich werde euren Podcast gern abonnieren. Also großartig, Thomas Läufer. Und ich frage euch beide, wollt ihr nochmal Feedback haben, wenn es schon so gut läuft?
Unbedingt, ja. Bitte schreibt uns. Wir freuen uns sehr darüber. Wir lesen auch alles und freuen uns über Kritik und Anregungen.
Ich habe noch einen. Bela Horizonte bei Spotify. Ist auch spannend, was sie schreibt. Großartiger Podcast, super interessant. Freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Und gerne mehr. So, also wir sagen Danke für das Feedback. Wir sagen auch an alle Danke, die uns schon abonniert haben. Ich meine, müssen wir uns mal vor Augen halten, das ist erst unsere dritte Folge. kontakt@dasmarktpsychogramm.de ist unsere E-Mail-Adresse. So, die nächste Folge. Wann, Dirk?
Am 29. April. Da freuen wir uns schon drauf. Und nochmal tschüss und vielen Dank.
Bye-bye.
Ciao.
Das war Das Marktpsychogramm. Menschen, Marken, Medien. Ein Maßgenau-Podcast mit dem Institut Konzept M und Marcel Becker.